Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Das Delir ist kein eigenständiges Erkrankungsbild, sondern ein Symptom. Ein Symptom mit potenziell unterschiedlichen Ursachen, vor allem fieberhafte Infekte oder Operationen. Patienten und Patientinnen mit Delir sind vital gefährdet. Eine intensivmedizinische Betreuung ist erforderlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem Podcast, zu einer Episode über Prophylaxe und Therapie beim Delir. Und es geht auch um Medizintechnik, die helfen kann, ein Delir im Krankenhaus zu verhindern oder zumindest das Risiko dafür zu minimieren. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Oberarzt Dr. Markus Köstenberger, MBA von der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Klinikum Klagenfurt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Köstenberger.
Schönen guten Tag. Dankeschön für die Einladung.
Und mit Robert Zeilinger, Produktmanager, Anästhesie und ehemaliger Intensivkrankenpfleger, also ein Mann mit praktischem Hintergrund von der Firma Dräger. Schön, dass Sie mit dabei sind, Herr Zeilinger.
Ebenso einen schönen guten Tag.
Mein Name ist Martin Krenig-Burger. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Und dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Dräger Österreich. Herr Dr. Köstenberger, Sie kennen das Thema Delir nicht nur aus Ihrer intensivmedizinischen Praxis, sondern Sie setzen sich auch wissenschaftlich damit auseinander. Können Sie unseren Zuhörern das Symptom Delir ein wenig beschreiben? Was meine ich damit konkret? Wie häufig tritt es auf im klinischen Setting? Und welche Folgen kann es für Patienten haben?
Ja, das Delir hat das Problem, dass eigentlich bis zu 50% unserer Patientinnen und Patienten während einem Krankenhausaufenthalt ein Delir leiden können. Und dann gibt es ganz spezifische Bereiche, wie zum Beispiel die Intensivmedizin. Da ist die Inzidenz sogar bis zu 85% beschrieben in der Literatur. Was für Besonderheiten haben wir jetzt natürlich beim Delir? Das Delir hat nicht die Besonderheit wie verschiedene Krankheitsbilder, die wir zum Beispiel im EKG erkennen können, wo wir zum Beispiel sagen, bei einer gewissen EKG-Veränderung gehen wir von einem Herzinfarkt zum Beispiel aus. Beim Delir müssen wir ganz spezifische andere Wege gehen, nämlich mit gewissen Screening-Tools das Delir erkennen. Das liegt daran, dass das Delir im Prinzip als drei verschiedenen Formen dargestellt werden kann. Es gibt die Form des hyperaktiven Delirs. Das ist diese Form, die wir meistens eigentlich kennen. Das sind diese Patientinnen und Patienten, die sich gewisse Katheter herausreißen, die vielleicht auch den Beatmungstubus entfernen oder vielleicht sogar aus dem Bett herausfallen. Dann gibt es das hypoaktive Delir. Das ist eigentlich diese Form, die auch sehr, sehr häufig auftritt, aber die Besonderheit hat, wo wir mit gewissen Screening-Tools genau sehen müssen, ob Patientinnen oder Patienten an diesem Delir leiden, um die bestmöglichen Maßnahmen treffen zu können. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Form, das ist die gemischte Form. Da kommt es zum Fluktuieren dieser Symptome, das heißt also zu unterschiedlichen Ausprägungen, wo zwischendurch Phasen eines hyperaktiven Delirs und eines hypoaktiven Delirs auftreten. Was müssen wir also jetzt Spezifisches machen? Entscheidend ist, dass wir als Team versuchen, das Delir zu erkennen und gemeinsam als Team an der Behebung, an der Therapie des Delirs zu arbeiten.
Delir verursacht natürlich für den Einzelnen großes Leid, aber diese schwere Erkrankung hat auch Auswirkungen auf weitere Bevölkerungskreise, an die man vielleicht zunächst nicht denkt. Können Sie uns dazu ein paar Fakten nennen?
Na, was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass natürlich ein deliranter Patient auch in weiterer Folge längere Zeit im Krankenhaus sich befinden wird. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass die Komplikation eines Delirs eventuell zum Beispiel eine Lungenentzündung sein kann oder auch ein Sturzgeschehen aus einem Bett. Die Konsequenz dabei ist, dass unsere Patientinnen und Patienten deutlich länger hospitalisiert werden müssen, was dementsprechend sozioökonomisch zu deutlichen Mehrkosten führt und dementsprechend auch für gewisse Gesellschaftsgruppen dementsprechend mehr Notwendigkeit, Geld für die Versorgung von unseren deliranten Patientinnen und Patienten auszugeben, notwendig macht.
Herr Zeilinger, die Firma Dräger ist ein Medizintechnikunternehmen. Sie stellen unter anderem Beatmungsgeräte her. Warum engagiert sich Ihre Firma gerade bei diesem Thema? Und warum möchten Sie speziell Kliniker ansprechen mit diesem Podcast?
Darauf möchte ich eigentlich sofort antworten mit unserem Firmenmotto, nämlich die Verbesserung der Akutversorgung, der wir uns verschrieben haben. Wir haben im Konzern viel klinische Expertise, insbesondere auch bei Dräger Österreich. Da haben wir mehrere ehemalige Intensiv- und Anästhesiepflegepersonen als Applikationsspezialisten für die Praxis zur Begleitung. Viele unserer Produkte haben eine Verbindung mit dem Delir oder mit der Delirprävention. Wir merken kundenseits, dass das Delir immer mehr in den Fokus rutscht, dass man mehr Anfragen dazu bekommen und auch politisch sehen wir hier klare Signale. Aktuelles Beispiel ist das Konsensuspapier der Sepsis 2024, wo auch klar gefordert wird, Empfehlungen zur Delirprävention in den Krankenhäusern. Und eine persönliche Note noch dazu, bis 2022 war ich selbst noch in der Intensivpflege tätig, war also hautnah in der Covid-Zeit dabei und da haben wir einfach beobachtet einen Rückfall in alte Muster im Sinne von Immobilisierung der Patienten, erhöhter Sedierungsaufwand, um einfach die Patientenpflegekontakte zu minimieren.
Also das war der Grund, deswegen ist man da wieder zurückgefallen auf diese Methoden.
Korrekt.
Herr Dr. Köstenberger, Sie haben uns mögliche Auswirkungen des Delirs geschildert. Gibt es dafür spezifische evidenzbasierte Therapiemaßnahmen oder braucht es einen ganz anderen, einen ganzheitlicheren Ansatz?
Also ganz entscheidend ist, glaube ich, da wirklich der ganzheitliche Ansatz. In der Medizin haben wir es relativ gerne, wenn wir eine klare Diagnose haben und eine klare therapeutische Maßnahme haben. Wenn ich heute einen Patienten vor mir habe mit einer Blinddarmentzündung, dann wissen wir alle miteinander, dass die Entfernung des Blinddarms und eine gute Antibiose der richtige Weg ist. Das Problem ist beim Delir, das müssen wir von einem anderen Weg versuchen anzugehen. Und da haben wir für uns im Krankenhaus versucht, bereits vor 5 Jahren einen Weg zu finden, in Richtung delirarmes Krankenhaus zu gehen. Und da muss man einen Schritt gehen, der ganz spezifischer ist, nämlich wirklich alle Gruppen mit einbinden. Und deswegen bin ich heute auch sehr begeistert, dass auch dementsprechend aus der Wirtschaft das Interesse dazu auch kommt, das auch weiter zu unterstützen, weil es nämlich gerade bei der Versorgung des deliranten Patienten darum geht, dass der Transportdienst mitarbeitet bei kürzeren Transportwegen, dass wir Wartezeiten für unsere Patientinnen und Patienten deutlich reduzieren, dass wir optimale Medikamente einsetzen, um die Delirwahrscheinlichkeit zu reduzieren. Und dann natürlich in der Versorgung, und das ist das Entscheidendste, die Versorgung eines Delirpatienten ist personalintensiv. Das heißt, wir benötigen genug Pflegepersonen, genug medizinisches Personal, um unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich zu mobilisieren und es frühestmöglich machen zu können. Damit schafft man es eindeutig, und es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Delirs zu reduzieren. Und ich glaube, ein Patient mit einem geschützten Oberschenkel, ein Patient ohne Verletzung mehr, ohne Aspirationspneumonie mehr, ist ein Patient, der für uns ein großer Vorteil ist und natürlich für das persönliche Leid ein deutlich, deutlicher, riesengroßer Vorteil darstellt.
Über das Thema Personal könnte man einen eigenen Podcast machen, aber ich glaube, gerade im intensivmedizinischen Bereich ist die Personalsituation nicht ganz so angespannt, oder?
Das stimmt absolut. Aber wie gesagt, ich glaube, gerade da beim Thema Delir, das zeigt uns eigentlich auch, dass wir nicht nur im intensivmedizinischen Bereich denken müssen, sondern auch zum Beispiel auf der normalen Pflegestation. Weil der nächste Weg nach der Intensivstation ist auf eine Normalstation. Und wenn wir uns standardmäßige Normalstationen anschauen, wo vielleicht für 30 Patientinnen und Patienten 2 Pflegepersonen da sind und da auch dementsprechend mit Inzidenzen von 30%, 40%, 50% Delirpatienten gerechnet werden müssen, dann ist es natürlich auch ein Thema, dass die Versorgung auf diesen Normalstationen oft auch ein Problem darstellt. Und wie gesagt, die Möglichkeit eines Sturzgeschehens ist immer gegeben.
Also im Grunde wäre es besser, einem Delir bereits wie bei vielen anderen Erkrankungen präventiv entgegenzuarbeiten, damit es gar nicht auftritt. Noch einmal, Herr Dr. Köstenberger, die Behandlung auf Intensivstationen, die hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Heute stehen die sogenannten ABCDEF-Bundle-Maßnahmen im Vordergrund. Können Sie diese Abkürzung unseren Zuhörern kurz erläutern, wofür das steht, wofür die steht und was das für den Patienten konkret bedeutet?
Also das ABCDEF-Bundle spricht eigentlich dafür, die gesamtheitliche und ganzheitliche Versorgung unserer Patientinnen und Patienten in den Fokus zu stellen. Was heißt das? Das A steht für ein gutes Assessment auf der einen Seite vom Schmerzen. Das heißt also, es ist notwendig, ein gutes Assessment über die Schmerzqualität und über die Schmerzen des Patienten frühestmöglich durchzuführen und dementsprechend in weiterer Folge eine bestmögliche Schmerzversorgung einzuleiten. Das B steht für die Beatmung bzw. den Versuch, Patientinnen und Patienten so schnell als möglich spontan atmen zu lassen. Das C ist die Entscheidung, welches Medikament zur Analgesie, also zur Schmerztherapie und zur Sedierung das Optimale ist. Und da wissen wir heute, es gibt gewisse Medikamente, die eine höhere Wahrscheinlichkeit für das Hervorrufen eines Delirs nach sich ziehen. Das D steht für das Erkennen des Delirs, das Assessment vom Delir. Das heißt also, da geht es darum, frühestmöglich das Delir beim Patienten feststellen zu können und dann diesen Patienten herauszufiltern und dementsprechend noch genauer zu beobachten und in weiterer Folge mit den weiteren Maßnahmen zu versehen. Das E ist die frühe Mobilisation. Das heißt also, es ist notwendig, Patientinnen und Patienten, wenn es aus medizinischen Gründen möglich ist, so früh wie möglich zu mobilisieren. Das heißt also Mobilisation ins Querbett, vielleicht sogar ins Sitzen, beziehungsweise vielleicht sogar schon bald eine Mobilisation ins Gehen. Und das F, und das ist eigentlich eine der größten Herausforderungen, ist das Engagement der Familie. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das denkt auch oder führt auch manchmal bei uns in den Krankenhäusern zum Umdenken, weil in den meisten Krankenhäusern haben wir noch gewisse Besuchszeiten, die sich am Nachmittag zwischen zum Beispiel 14 Uhr und 18 Uhr oder 14 Uhr und 16 Uhr positioniert haben. Und da geht es eigentlich darum, dass Patientinnen und Patienten so früh als möglich von der Familie mitbetreut werden. Das heißt also, das Heranführen der Familie zum erkrankten Patienten führt zu einer deutlichen Reduktion der Delivery-Wahrscheinlichkeit.
Ich möchte jetzt den Herrn Zeilinger wieder hereinholen in die Diskussion. Welchen Beitrag kann die Medizintechnik hier leisten im Rahmen dieses ganzheitlichen Ansatzes?
Also da würde ich anfangen eigentlich schon beim Bau der Intensivstation oder beim Umbau der Intensivstation. Wenn man sich die manchmal anschaut, dann ist das ein rein funktionelles Design. Und da geht man ganz klar Richtung eher wohnliche Atmosphäre, gute Farbauswahl, Lichtkonzepte, Lärmberuhigung und hier gibt es aus dem Trägerkonzern einiges an Lösungen, wie man die Krankenhäuser hier unterstützen können. Nämlich zum Beispiel Lösungen für die Lärmbelastung, das Stichwort Silent ICU, da komme ich noch dazu genauer. Dann auch ein Tool, das nennt sich Sound Ear, das farblich wiedergibt, wie laut ist es gerade im Raum. Verschiedene Konzepte, wie das Licht abgebildet werden kann, im Sinne eines Tagesverlaufslichtes und nicht dieses Standardweiß von der Decke herab. Und es geht dann weiter zu den Therapiegeräten an sich, mit Geräten, die ein automatisches Weaning beherrschen, also Entwöhnung vom Respirator, Geräte, die Narkosetiefe berechnen, um die Patienten nicht zu tief in die Narkose rutschen zu lassen. Da geht es um lungenprotektive Beatmung, um Lungenschäden und verlängerte Liegedauern auf den Intensivstationen zu verhindern. Und ein tolles Produkt ist auch der Patientenlifter, der fest integriert ist in den Patientenzimmern, also direkt an der Decke und kann da die Patienten sofort aus dem Bett rausheben, Stichwort Frühmobilisation.
Ein ruhiges Patientenzimmer ist fraglos wichtig für die Heilung, Stichwort Silent ICUs, Herr Zeilinger. Aber wie funktioniert die Alarmweiterleitung in diesen Einheiten, die ja für intensivmedizinische Einrichtungen wichtig ist?
Da möchte ich auf den Stand, wie es derzeit Usus ist, verweisen. Derzeit erfolgen die Alarme, die die jeweiligen Geräte, die der Patient eventuell auslöst, direkt am Patientenbett und parallel meist auch dazu noch am Pflegestützpunkt. Das führt bei den Pflegenden einerseits zu dem sogenannten Alarmfatigue, also zu Ermüdung oder Ignorieren gewisser Alarme, kann passieren. Und es ist zusätzlich natürlich auch ein Stressor für den Patienten, der im Bett liegt und auf einmal bimmelt es von jeder möglichen Seite und von jedem möglichen Gerät. Da geht es ja auch natürlich um die Schlafqualität und um den Tag-Nacht-Rhythmus. Zukünftig, so sehen wir das, sollen die Alarme dort entstehen, wo auch die Pflegeperson die Alarme empfangen kann. Das heißt, weg von den Patientenbetten, dorthin, wo sie wirklich relevant sind, sei es auf einen Handheld-Device, ein Smartphone, einen Pager. Da würden dann die Alarme des Beatmungsgerätes, der Perfusoren, die Vitaldaten, die Hemofiltrationsmaschine oder vielleicht auch das Intensivbett direkt als Alarm beim Pflegepersonal ankommen und wandern dann sogar sozusagen weg vom Patienten hin zu der betreffenden Stelle. Da gibt es bei uns auf YouTube auch ein tolles Video zur vermeintlich leisesten Intensivstation Deutschlands. Also das gerne auch ansehen. Da haben wir das Ganze schon implementiert mit der Alarmweiterleitung. Das ist ein tolles Projekt.
Die leiseste Station, wie muss man sich das vorstellen? Da höre ich dann wirklich die berühmte Stecknadel fallen, oder?
Leiseste im Sinne von, da wurden diese ganzen Konzepte tatsächlich schon implementiert. Das heißt, die Alarme wandern wirklich vom Patientenbett weg, nur noch auf dem Pflegestützpunkt oder da, wo die betreffende, betreuende Pflegeperson tatsächlich ist.
Zwei wichtige Aspekte möchte ich noch ansprechen, Herr Dr. Köstenberger. Lungenproduktive Beatmung, Begriff ist schon gefallen, was können Sie uns darüber berichten? Und ein neuer Begriff, den ich einführen möchte, ist Sedierungsmanagement. Was lässt sich da noch verbessern?
Also prinzipiell muss man dazu sagen, dass jede Beatmung ein pathologischer Vorgang ist. Das heißt also, sobald wir beatmen müssen, ist es für den Patienten ein Nachteil. Aber er benötigt es natürlich, damit er aus seiner Krankheit wieder herauskommen kann und wieder die Möglichkeit an Heilung zu genießen. Damit ist es unsere Aufgabe, dementsprechend Beatmungsformen zu wählen, die für die Lunge so gut wie möglich sind. Was bedeutet das dementsprechend? Das bedeutet, dass die Patientinnen und Patienten dazu hingeleitet werden sollten, so schnell als möglich wieder spontan atmen zu können. Das heißt also dementsprechend ihre eigene Atemtätigkeit dem Gerät vorgeben könnten und dementsprechend den Unterstützung von unseren Geräten bekommen. Das heißt also, da ist es ganz besonders wichtig, gemeinsam mit der Industrie an Lösungen zu arbeiten und weiter zu forschen, um dementsprechend die Invasivität der Beatmung so weit wie möglich zurücknehmen zu können. Das ist in dem Fall die beste Version einer lungenprotektiven Beatmung. Zum Thema Sedierungsmanagement, da ist es ein Thema, wo wir sagen müssen, auch eine Sedierung selbst ist per se eine Möglichkeit, ein Delir hervorzurufen. Und aus diesem Grund ist es natürlich bestmöglich für den Patienten, so wenig wie möglich Sedierung zu benötigen. Das heißt also, Phasen während dem Intensivaufenthalt, wo wir die Sedierung so weit wie möglich zurücknehmen können, sind die besten Phasen für den Patienten. So hat sich in den letzten Jahren auch dementsprechend in Zusammenarbeit mit der Industrie haben sich gewisse Substanzen herauskristallisiert, die die Wahrscheinlichkeit für Delirien deutlich reduzieren können. Als Hinweis zum Beispiel Dexmedetomidin zum Beispiel. Und mit diesen Medikamenten ist es ebenso möglich, spezifischer zu arbeiten, um auch dementsprechend die Delirwahrscheinlichkeit zu senken. Aber die beste Version, noch einmal zusammenfassend, wäre ein Patient ohne Notwendigkeit an Sedierung.
Was auch immer wieder gefallen ist, ein Stichwort, die Frühmobilisierung des Patienten. Ja. Also gibt es in der Medizin überhaupt ein Umdenken. Aber wie wichtig ist das für Patienten, die speziell Patienten, die ein Delir entwickelt haben? Welche Methoden setzen Sie da ein in Ihrer Klinik?
Also ganz entscheidend. Also wenn ich mir zum Beispiel den Beginn meiner beruflichen Karriere mich da ein bisschen zurückerinnere, da waren unsere Patientinnen und Patienten immer sehr, sehr tief sediert. Das war die erste Phase dabei. Und heute ist eigentlich der Weg, in Richtung Frühmobilisation zu kommen. Was bedeutet das? Bereits in Phasen der vollen Beatmung werden zum Beispiel Lagerungen in Betten durchgeführt, wo Seitenlagerungen in alle Richtungen dementsprechend regelmäßig verwendet werden. Auch das Lager mit erhöhtem Oberkörper. Aber dann spezifisch, sobald die Sedierung zurückgenommen werden kann, gehen wir zum Beispiel auch sehr häufig in die Richtung, wo wir Patienten sogar mit einem liegenden Endotrachealtubus in einen Sessel bereits herausmobilisieren. Aber dafür ist es natürlich notwendig, eine optimale Sedierungstiefe zu erzielen und dementsprechend auch die Mobilisation in dieser Phase bereits zu ermöglichen. Und das ist natürlich dann dementsprechend eine ganz notwendige und intensive Zusammenarbeit mit unserem Pflegepersonal, um halt da dementsprechend gute Konzepte tagtäglich für unsere Patientinnen und Patienten zu entwickeln.
Also möglichst früh aufrichten. Ne?
Genau. Und natürlich dann dementsprechend vielleicht sogar in Sitzen mobilisieren.
Herr Zeilinger, auch an Sie eine letzte zusammenfassende Frage. Wie können Medizintechnik, wie kann Design helfen, also Ihre Expertise hier, um den Patientenpfad zu optimieren, zu verbessern?
Da beginnen wir wahrscheinlich mit dem Rollen des Patienten in den OP. Da geht es natürlich viel auch in OP kann man designtechnisch schon ansetzen. Wie schaut das OP-Design aus, die Deckenversorgungseinheiten, wie schaut es da mit Beleuchtung aus, mit Tagesverlauflicht, eventuell ja auch im OP, warum nicht auch im OP und nicht auf der Intensivstation. Dann geht es weiter Richtung lungenprotektiver Beatmung. Das heißt, die Geräte werfen tatsächlich die Parameter aus, die eingestellt werden sollen, unterstützen den Anwender hierbei. Dann geht es weiter beim Transport auf die Intensivstation mit einem lückenlosen Monitoring. Das heißt, ein transportables Überwachungsgerät, das vom Transfer vom OP auf die Intensivstation eine durchgehende Überwachung des Patienten gewährleistet. Auf der Intensivstation ein Monitoring, das tatsächlich dort stattfindet, wo es der Patient braucht oder auch die Pflege und der Anwender braucht, on point. Dass die Geräte miteinander vernetzt sind und miteinander sprechen. Hier haben wir wahrscheinlich große Quellen an Daten, die bislang relativ einzeln in den Geräten schlummern. Warum nicht auch ein Alarm, wo der Patient aus dem Bett rausfällt, automatisch dann ein Alarm an ein Handy vom Pflegepersonal geht. Beleuchtung, wieder das Tagesverlaufslicht, Lärmmanagement, indirekte Beleuchtung, Oberflächen, die sich leicht desinfizieren lassen und aufbereitbar sind. Das wären so Themen, wenn man es anhand von Patientenpfad darstellen würde. Aber da gibt es auf unserer Homepage einen tollen Leitfaden dazu und tolle Flyer.
Meine Herren, vielen Dank, Herr Zeilinger, Herr Dr. Köstenberger, danke für das Gespräch. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Dräger Österreich. Produktion Michael Wurzinger, Redaktion Volkmar Weilguni.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.